Schlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenstein.
Herzlich willkommen zur Folge 147 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Am Mikrofon ist Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich möchte mit dir heute über ein spannendes und gleichzeitig auch aktuelles Thema sprechen, nämlich wie die KI und die Digitalisierung die Rolle von Trainerinnen und Trainern im Sport verändert. Mein Interviewgast zu diesem Thema ist heute Martin Mader von der Löwenherz Fitness Company. Er verkörpert eine spannende Kombination aus Praxis und Unternehmertum. Er hat nämlich Betriebswirtschaft in Graz und in den USA studiert, war im Consulting und an der Uni in Graz tätig und ist seit 2017 selbst Unternehmer. Als Mitbegründer und wirtschaftlicher Geschäftsführer der Löwenherz Fitness Company beschäftigt er sich täglich mit den Fragen, wie können wir Training smarter gestalten, welche Rolle spielen KI, Daten und digitale Tools und was bleibt die unersetzbare Aufgabe des Menschen, des Trainers und der Trainerin im Coaching. Mit Martin geht es heute genau um dieses Spannungsfeld, nämlich welche Kompetenzen braucht eine Trainerin, ein Trainer im digitalen Zeitalter wirklich? Können digitale Variables, KI und Algorithmen Trainingsentscheidungen besser treffen als der Coach selbst? Und wie sieht der Trainerberuf in Zukunft aus? Freue dich also auf ein sehr spannendes Gespräch, das sowohl Athleten und Athletinnen, aber auch Trainerinnen und Trainer und alle sportbegeisterten Unternehmer inspiriert und vielleicht auch die Zukunft des Coachings nachhaltig ein wenig verändert. Bevor wir aber richtig reingehen ins Interview, möchte ich dir eine Fortbildung empfehlen, wo du Martin Mader sogar erleben kannst in einer Keynote und noch tiefer in dieses Thema einsteigen kannst. In den letzten Folgen meines Podcasts haben wir schon mehrmals von der BSBR Trainer Convention gesprochen, die vom 26. bis 29. September geplant ist. Dazu haben wir sehr viele E-Mails bekommen, denn ursprünglich sollte sie ja am Farkassee stattfinden. Allerdings wären viele von euch gerne dabei, können aber aufgrund von beruflichen Verpflichtungen, aufgrund von Wettkämpfen oder auch von privaten Terminen nicht vor Ort dabei sein. Da haben wir natürlich zugehört und die ganze Convention auch gleich umgeplant, nämlich auf online. Das gesamte Programm wird jetzt von Freitag bis inklusive Montag ab 18 Uhr, also am Abend, zu euch nach Hause gestreamt. Und das hat viele Vorteile. Du kannst zum einen von zu Hause teilnehmen oder auch vom Hotelzimmer aus oder auch zwischen zwei Trainingseinheiten. Es wird deutlich günstiger für dich, es entstehen keine Reise, keine Hotelkosten und die Inhalte, die bleiben im vollen Umfang erhalten. Mit dabei ist die Sportpsychologin Miriam Wolf oder die Athletiktrainer David Lechner, Lukas Kitzberger, Martin Mader, Thomas Strobel. Und es gibt dann noch ein kostenloses Bonus-Update mit einem Vortrag eines deutschen Sportwissenschaftlers, den du bestimmt kennst. Mehr dazu gibt es im Programm auf bewegungsakademie.at. Dort findest du wie immer alle Infos zum Programm, zu den Referentinnen und Referenten und natürlich auch den Link zu den Tickets. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Jetzt einmal auf jeden Fall vormerken, Freitag, der 26. September bis Montag, der 29. September. Immer ab 18 Uhr, alle Infos auf bewegungsakademie.at. Ich habe heute Martin Mader bei mir vom Mikrofon von der Löwenherz Fitness Company. Servus Martin.
Ja, hallo Erich, schön da zu sein.
Martin, du leitest ja zusammen mit dem Luki Kitzberger die Löwenherz Fitness Company. Bist du da auch praktisch in die Trainings involviert oder machst du da mehr die wirtschaftliche Leitung?
Sowohl als auch. Also ich bin selbst da als Trainer in der Halle im Training mit dabei, vor allem im Bereich Krafttraining, weil ja da mein letztjähriger oder der Schwerpunkt der letzten Jahre liegt. Ich bin im olympischen Gewichtheben als Leistungssportler aktiv. Das heißt, vor allem im Krafttraining habe ich halt schon einiges an Erfahrung gesammelt die letzten Jahre, beziehungsweise auch Ausbildungen gemacht. Mein Background ist ja eigentlich Betriebswirt. Also ich bin ja bei uns ein bisschen der Alien in the Room sozusagen in unserem Team aus SportwissenschaftlerInnen und Trainingstherapeutinnen. Aber habe natürlich sowohl als aktiver Sportler als auch als Trainer über die letzten Jahre einige hunderte SportlerInnen gesehen in den unterschiedlichsten Bereichen. Ob das jetzt im Rehab-Training ist, was ja so ein bisschen unser Steckenpferd geworden ist in den letzten Monaten vor allem, oder halt auch in den unterschiedlichsten Sportarten kann ich, glaube ich, schon im Krafttraining, in der Kraftentwicklung, schon auf einiges an Expertise und Erfahrung zurückgreifen.
Du machst ja deinen Job jetzt schon viele Jahre und wenn du jetzt zurückblickst, merkst du dann schon einen Unterschied, wie es vor 10 Jahren war zum Beispiel und wie es heute ist? Oder ist es noch eher gleich geblieben?
Also ich würde sagen, Trainer, die oder Trainerinnen, die an sich selbst den Anspruch haben, am aktuellen Stand zu sein und ihre Rolle auch nach modernen Standards zu definieren, die haben in den letzten Jahren da schon ordentliche Entwicklung durchgemacht. Also wenn ich da zurück überlege, die letzten Jahre, in denen ich ja als externer Lektor auch für die Bundessportakademie Wien zum Beispiel im Einsatz bin, also da ist schon viel mehr Verständnis und auch Bereitschaft da, vor allem in diesem Bereich der sozialen Kompetenzen, was ja ein Gutteil jetzt an meines Vortrags dann für die Trainer-Convention ausmachen wird, dass schon verstanden worden ist, dass das halt ganz wichtige Kompetenzen sind. Und in den letzten paar Jahren auch im Zuge der Digitalisierung und auch mit dem Aufkommen jetzt von KI und den ganzen technologischen Möglichkeiten plädiere ich halt dafür, das noch mehr in den Vordergrund zu stellen, weil diese sozialen Kompetenzen, Soft Skills, wie immer du das jetzt nennen möchtest, sind halt Dinge, die uns noch immer und ich glaube auch in naher Zukunft wesentlich von maschineller Intelligenz, künstlicher Intelligenz unterscheiden werden. Und ich glaube, alle Trainer, Trainerinnen, die sich in diesem Bereich weiterentwickeln, werden auch zukünftig positiv da einen Unterschied machen können für ihre Kundinnen, für ihre Sportlerinnen. Und ja, auch wir werden eh noch drüber sprechen, auch der Umgang eben mit diesen neuen digitalen Tools, die uns zur Verfügung stellen. Auch da wird sich halt und hat sich schon ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Es gibt eine Gruppe unter Trainerinnen, Sportwissenschaftlerinnen, Physiotherapeutinnen, die das als Chance wahrnimmt, die sagt, okay, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, neue Tools, neue Kompetenzen, die ich mir aneignen kann, die ich zu meinem eigenen und damit auch zum Vorteil meiner Sportlerinnen einsetzen kann. Die haben einiges zum Tun, gell? Weil das sind halt zum Teil Felder, die sind ihnen von ihrer Ausbildung her jetzt vielleicht eher fremd. Aber sie haben damit schon ein spannendes neues Jobprofil. Und dann gibt es halt eine zweite Gruppe, jetzt natürlich nicht nur in unserem beruflichen Umfeld, sondern glaube ich, das kennen alle aus ihren beruflichen Umfeldern auch, die halt so gegenüber Innovation, Veränderungen, Entwicklungen immer ein bisschen skeptisch sind oder eher ablehnen, das als Gefahr irgendwie einschätzen, und so nach diesem guten alten habsburgerisch-österreichischen Konzept, es soll es so bleiben, wie es ist. Agieren und da wird es halt, glaube ich, zunehmend schwierig, weil diese ganzen Entwicklungen, die wir jetzt schon kurz umrissen haben, sind halt sehr dynamisch, sehr schnell. Und wenn ich da halt ja nicht mitmachen möchte oder mich dem verschließe, dann glaube ich, wird sich auch der Möglichkeitsraum für Trainerinnen in Zukunft weiter verkleinern.
Du hast die sozialen Kompetenzen erwähnt. Ein wichtiges Merkmal natürlich für Trainer und Coaches oder für alle Personen, die mit Menschen arbeiten. Findest du, wo die KI oder die Digitalisierung immer mehr mit harten Fakten und Zahlen arbeitet, dass diese Soft Skills und diese sozialen Kompetenzen jetzt noch wichtiger sind, dass man hier ein Augenmerk drauf legt, auch um sich hier ein wenig abzuheben von der digitalen Entwicklung?
Ja, also auf die Gefahr hin, dass man da jetzt eine zeithistorisch-philosophische Abhandlung sozusagen des Menschenbildes aufmachen, was wahrscheinlich den Rahmen sprengt, würde ich mal sagen, ich glaube, wir waren uns jetzt auch spezifisch in den Sportwissenschaften schon immer einig oder lange einig, dass dieses Bild vom Homo economicus, der Mensch, der Sportler als rationale Maschine, der oder die halt ja sagt oder macht, was man ihm sagt und dann kommt halt entsprechende Anpassung aus dem Training außer, dass das nicht der Realität entspricht. Also dazu brauchen wir jetzt nicht ganz aktuelle neurologische oder neurowissenschaftliche Erkenntnisse, um zu wissen, dass das so nicht ist. Nicht? Also Nichtsdestotrotz muss man ehrlicherweise sagen, wenn du dir auch aktuelle Curricula anschaust vom Studium Sportwissenschaften, Ausbildungen und so weiter und so fort und dir anschaust, wie hoch ist da der Anteil an zum Beispiel jetzt ECTS im Studium, die sich rund um sogenannte weiche Themen, Soft Skills, ich bin kein Freund von dem Begriff, drehen, also Kommunikation, Führung, das gemeinsame Kreieren einer Vision, Vertrauensaufbau, jemanden für eine Sache gewinnen, dann merkst du, das sind einstellige Prozentzahlen, nicht? Das sind da mal zwei ECTS, tut einmal ein paar Wahlfächer, aber der Großteil des Studiums ist nach wie vor Hardcore Naturwissenschaft, nicht? Also von der Physiologie, Anatomie und so weiter bis zur Trainingslehre, Trainingsprinzipien. Und das hat alles seine Berechtigung. Also ich versuche da auch immer gleich mitzugeben, also nur weil man ein guter Kommunikator ist und Menschen gewinnen kann, muss ich halt als Trainer oder als Trainerin schon trotzdem Ahnung so von den Kernkompetenzen haben. Nicht? Also es bringt mir jetzt nichts, wenn ich gut mit Menschen kann, aber ich habe halt keine Ahnung von funktioneller Anatomie oder Biomechanik, da kann ich keinen Trainingsplan schreiben, keinen sinnvollen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass in den letzten Jahren auch jetzt unter Menschen, die für diese Curricula verantwortlich sind, vermehrt die Erkenntnis entstanden ist, dass es sich schon auszahlt, ein bisschen mehr Anteil auch in diese zwischenmenschlichen Kompetenzen zu investieren, weil, das ist jetzt eine Hypothese von mir, im Zuge dieser Digitalisierung, aber auch, wenn man sich jetzt sehr rezent anschaut, was während der Corona-Pandemie so passiert ist, wo wir alle festgestellt haben, dass der Umgang mit sozialer Isolation etwas ist, was uns Menschen nicht ganz leicht fällt, worin wir nicht besonders gut sind, weil wir sind halt einmal ein Social Animal, dass man da schon zu der Erkenntnis gelangt, bei allen digitalen Möglichkeiten zählt letztlich doch die Mensch-zu-Mensch-Verbindung und du kannst einen Sportler mittlerweile super remote betreuen, du kannst dem digitale Assets zur Verfügung stellen, du kannst den online coachen, du kannst mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Software Bewegungsanalysen online machen, ohne dass du den Sportler jemals gesehen hast, aber was du halt nicht online machen kannst, ist ein Bonding, also eine Verbindung aufbauen, ein Vertrauen aufbauen, eine gemeinsame starke Vision kreieren, das funktioniert einfach nicht. Also diese kleine Barriere von Bildschirm zu Bildschirm, die ist halt größer, als man denkt. Und ich glaube, das haben wir ja alle gelernt im Zuge der Corona-Pandemie, vom einem Online-Meeting ins nächste. Du verlierst einfach die Nähe zu den Menschen, die halt in deinem Team agieren. Und deswegen glaube ich schon, dass das in den letzten Jahren zunehmend wichtig geworden ist und dass das jetzt nicht daran liegt, weiß ich nicht, dass sie jetzt irgendwie menschliche Bedürfnisse so stark geändert haben, weil diese Bedürfnisse nach Nähe, nach Vertrauen, das sind eigentlich lauter Dinge, die, wenn man sich das auch psychologisch oder soziologisch anschaut, die sind sehr stabil, nicht nur über die Zeit, auch über verschiedenste Kulturen. Natürlich gibt es so unterschiedliche kulturelle Ausprägungen, was jetzt da ein Nähebedürfnis zum Beispiel betrifft, das kennt ja jeder aus dem Urlaub, jetzt um ein Klischee zu bedienen, in einem südlichen Land, da wird gleich mal geherzt, umarmt, abbusselt, da sind wir jetzt in Österreich oder wenn man dann nur in andere Kulturkreise schaut, ein bisschen distanzierter, aber diese menschlichen Grundbedürfnisse, die ja schon, weiß ich nicht, Maslow-Pyramide ist oder Klassiker in der Soziologie oder Psychologie, also da, die sind, glaube ich, relativ stabil, die hat es immer gegeben und die Frage ist nur, wie gehen wir damit um, nehmen wir das wahr, eignen wir uns da Kompetenzen an, um mit denen arbeiten zu können oder nicht. Und ich finde es immer fein, auch da zitiere ich immer den Maslow gern, if the only tool you have is a hammer, then every problem looks like a nail. Also wenn ich halt in meinen Kompetenzen als Trainer begrenzt bin, dann kann ich halt auch nur mit diesen begrenzten Kompetenzen agieren. Nicht? Und wenn ich auf ein Problem triff, wo ich die Kompetenzen habe, das zu lösen, dann werde ich suboptimale Lösungen für meine Sportler herstellen. Deswegen bin ich immer ein großer Fan davon und deswegen, wir werden vielleicht eh nachher noch sprechen, aber diese Trainer-Convention, du jetzt geplant hast, so toll, dass es da verschiedenste Fachvorträge und Inputs aus unterschiedlichen Richtungen gibt, weil ich denke mir, desto breiter du als Trainer aufgestellt bist in deinen Kompetenzen, desto mehr Antworten auf unterschiedliche Problemstellungen wirst du einfach liefern können.
Ja, ich denke auch, soziale Basisbedürfnisse, die bleiben einfach, wenn man mit Menschen arbeitet, egal in welchem Business, ob das jetzt im Sport ist oder in anderen Bereichen. Einerseits braucht man natürlich harte Daten, um Ergebnisse und Fortschritte zu dokumentieren und dann die nächsten Prozesse abzuleiten. Aber es braucht natürlich eine sehr stabile Beziehung zwischen Athletin und Trainerin, weil man muss sich ja auch unbequeme Wahrheiten professionell besprechen und analysieren können. Wenn du jetzt an die KI denkst oder an die Digitalisierung, wo siehst du denn Chancen für den Trainerberuf? Welchen Mehrwert kann die Digitalisierung für Trainerinnen bringen?
Also auch da wieder vielleicht zwei, drei unterschiedliche Perspektiven. Also die eine Perspektive ist, alle, die jetzt da zuhören und die auch als Trainer, als Trainerinnen tätig sind, wissen, dass du sehr viel Zeit damit verbringst oder vielleicht auch immer mehr Zeit damit verbringst, vor dem Laptop zu sitzen als Trainer, nicht? Und ob du da jetzt irgendeine Planung im Excel hast oder noch Oldschool irgendwo mit der Hand Trainingsplanung machst, Faktum ist, uns stehen, wenn wir da uns auf moderne wissenschaftliche Erkenntnisse verlassen, immer mehr Daten zur Verfügung. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, mehr Daten zu erheben durch verschiedene Tools, die man nutzen kann. Wir haben immer mehr Erkenntnisse, was wir mit diesen Daten machen können, wenn man sich halt aktuelle Studien und Publikationen anschaut. Und wir haben dann auch immer mehr Stellschrauben und Variablen. Wenn ich jetzt allein jetzt ans Krafttraining denke, nehme ich jetzt das Beispiel olympisches Gewichtheben her. Also da war halt Trainingsplanung früher, hat man irgendwie so die Gesamttonnage angeschaut, also wie viel Tonnen an Gewicht bewegt der Athlet so im Wochenmittel oder im Mittel über einen gewissen Block, über einen 4-Wochen-Zyklus zum Beispiel. Mittlerweile musst du sagen, hast du da unzählige Möglichkeiten von geschwindigkeitsbasiertem Programming, also wo ich auch schaue, wie entwickelt sich eine Hantelgeschwindigkeit, über ganz viele Vitalparameter, die der Athlet vielleicht selber sammelt, über, weiß ich nicht, Smartwatches und so weiter und so fort. Also wir haben eine Unzahl an Daten und die Frage ist jetzt, was passiert mit diesen ganzen Daten, nicht? Also grundsätzlich muss man mal sagen, mehr Daten ist nicht immer besser. Ich muss halt mit diesen Daten auch was anfangen können und mit diesen Daten auch effizient arbeiten können. Also wenn ich jetzt als Trainer überfordert bin, dass ich auf meinem Daten oder auf meinem Programming Sheet jetzt fünfmal so viel Daten habe und am Ende liefere ich ein schlechteres Programming, als wenn ich mich vielleicht auf ein paar wesentliche Kerndaten konzentriere und die dafür aber wirklich zielgerichtet an meinen Sportler anpasse, dann ja, sind mehr Daten nicht immer zwangsläufig bessere Ergebnisse in den Trainingserfolgen oder in den sportlichen Erfolgen meiner Athleten. Auf der anderen Seite muss man sagen, diese Vielzahl an Möglichkeiten, die sie uns bietet, erfordert halt auch neue Kompetenzen, nicht? Also wenn ich bislang halt vielleicht als Sportwissenschaftler, als Trainerin, als Physiotherapeut wenig Zugang zu dem Thema Datenverarbeitung, Digitalisierung, künstliche Intelligenz gehabt habe, dann werde ich halt auch mit den Möglichkeiten nichts anfangen können, weil ich habe die Kompetenzen nicht, diese Daten zu erheben, zu verarbeiten, zu steuern dann mein Training auf Basis dieser Daten. Und da gibt es jetzt für mich mehrere Möglichkeiten. Wenn ich ein Einzelkämpfer bin, dann muss ich mir halt diese Kompetenzen aneignen, wenn ich mit ihnen arbeiten möchte. Wenn ich so wie wir bei der Löwenherz Fitness Company in einem Team arbeite, kann ich ja vielleicht Menschen im Team haben, die da einen Zugang haben, die das gern machen, die sich vielleicht auch gern mit solchen Themen beschäftigen. Wenn jetzt zum Beispiel uns den Lukas hernimmt, der ja auch schon bei dir zu Gast war öfters, und jetzt auch bei der Trainer Convention dabei sein wird, der hat jetzt halt den Vorteil seiner dualen Ausbildung. Er ist ja jetzt nicht nur Sportwissenschaftler, sondern da Maschinenbaustudium absolviert und hat allein deswegen schon einen viel natürlicheren Zugang zu dem ganzen Thema Datenerhebung, Technologienutzung, technische Perspektive jetzt auch auf Training. Und da ist es jetzt natürlich sehr naheliegend, dass er sich jetzt sowohl jetzt im Ausdauerbereich, ich habe es ja in eurem letzten Interview darüber gesprochen, wie er gerade mit einem kleinen Team aus Softwareentwicklern da an unserer eigenen App arbeitet, um App-gesteuertes Intervalltraining durchführen zu können. Das wird sich jetzt jemand, der halt keinen technischen Schwerpunkt da hat oder Leute im Team hat, die das Programmieren kennen, nicht so leicht erarbeiten können. Und da ist dann halt immer die Frage, was möchte ich machen, in welchen Bereichen möchte ich meine Kompetenzen erweitern, muss ich das selber können oder kann ich mich vielleicht mit anderen zusammentun, die das gern machen? Also ich sage ja immer so, das Traumteam in einem Unternehmen oder in einem Gründungsteam ist ja eh eines, das mit unterschiedlichen Kompetenzen und Sozialisationen ausgestattet ist. Dementsprechend, ja, kann es natürlich sein, dass es in Zukunft die eierlegende Wollmilchsau gibt, ja, der Sportwissenschaftsstudent, der nur einen Bachelor in Informatik gemacht hat und Software selber programmieren kann. Aber genauso gut, glaube ich, würde auch ein Team passen, wo eine Sportwissenschaftlerin oder ein Sportwissenschaftler gemeinsame Sache macht mit einem Informatikstudenten oder mit einer Programmiererin, die eine gewisse Begeisterung und Passion natürlich für den Sport mitbringen muss oder sollte. Kann genauso gut funktionieren oder vielleicht sogar besser funktionieren, weil jeder halt im Bereich der Kompetenzen arbeiten kann, die ihm nahe liegen, die ihm leicht zugänglich sind.
Wenn ich jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer zu Hause denke, die haben ja oft keinen Trainer, keinen Coach, der sie begleitet und der sie professionell anleitet. Die sind ja oft selber der Coach für sich selbst. Hast du hier vielleicht auch Punkte oder Tipps, wie sie hier professioneller agieren können? Zum Beispiel mit Datenerhebung jetzt von Wearables oder anderen Gadgets.
Also da möchte ich jetzt vielleicht einmal die andere Perspektive aufmachen. Also in einer berühmten Sitcom fällt ja der Satz, Neues immer besser. Und das mag oft stimmen, aber muss natürlich auch nicht immer stimmen. Also eine Entwicklung, die wir ja beobachten, und da spreche ich jetzt vor allem den Bereich Hobby, Gesundheits, Breitensport an, ist, dass Leute, die bei uns trainieren oder im Rahmen von unserem Trainingssystem von uns begleitet werden, dann oft kommen, ist man gestern erst wieder in einer Trainingseinheit passiert und sagen, ja, ich habe da jetzt eine neue Smartwatch und da ist jetzt irgendwas rausgekommen, da gibt es jetzt irgendeine Analyse, mein Schlaf hat eine Qualität von 67,3. Was heißt das jetzt, nicht? Und da muss ich halt oft sagen, manchmal ist halt weniger auch mehr. Also diese Vielzahl an technischen Möglichkeiten, die jetzt zum Beispiel Wearables wie Smartwatches oder andere Sensoren bieten, ist halt auch immer die Frage, ist dieser Detailheitsgrad für mich als Hobbysportler, als Breitensportlerin, als Amateur wirklich wichtig? Und ich verfolge da eigentlich einen einfachen Grundsatz, Basics first. Also wenn du einmal ein zielgerichtetes Kraft- und Ausdauertraining, das halt auf dich individuell abgestimmt ist und zu deinem Trainingsziel passt, durchführst, wenn du auf einen hochqualitativen Schlaf achtest, also mal so ganz Basics, ohne dass wir jetzt in die Schlafforschung eintauchen müssen, 7 bis 8 Stunden hochqualitativer Schlaf in einem kühlen, abgedunkelten Raum, mit einer Matratze, einem Polster, die gut zu dir passt, auf der du gut schlafen kannst. Wenn du deine Ernährung im Griff hast, im Sinne jetzt da moderner Ernährungsempfehlungen, also Großteil pflanzenbasiert, Ernährung für deinen Energieverbrauch angepasst, wenn du gute soziale Kontakte hast, einen guten Umgang mit Stress hast, also einen guten Mix hast aus Spannung und Entspannung. Bevor diese Basics, die ich jetzt einmal so versucht habe, grob zum Reißen nicht hergestellt sind, brauchst du dir nicht mit Wearables Gedanken machen, ob dein Schlaf schon zu 100% optimiert ist, weiß ich nicht, welche VO2 Max da jetzt deine Pulsuhr anzeigt, aufgrund irgendeines statistischen Tests, der durchgeführt wird. Also ich bin da schon ein sehr großer Verfechter, oder wir generell bei Löwenherz, so Basics first. Und wenn ich die Basics habe und dann noch sage, hey, ich möchte jetzt aber meine Leistung noch optimieren, die letzten paar Prozent rauskitzeln, meine Regeneration nochmal um 5%, 7% verbessern, dann macht es natürlich Sinn, sich auch sozusagen eine zusätzliche Datentiefe zu holen und zu sagen, okay, was kann ich jetzt noch über, weiß ich nicht, über detaillierte Vollblutanalyse, wenn ich jetzt den internistischen Bereich ansprechen will, herausfinden, was kann ich noch über Wearables, über Sensorik, über mein Schlafverhalten, über meine Trainingssteuerung herausfinden. Also dann können wir da schon sehr gerne ins Detail gehen, aber ich sage es jetzt auch ganz offen, 9 von 10 Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, haben eigentlich in dieser Tiefe nichts verloren, weil sie machen ihre Basics nicht richtig. Und das gilt jetzt sowohl im Training wie auch in der Ernährung, in der Regeneration, im Schlaf. Wenn du die Basics nicht richtig machst, es gibt kein Nahrungsergänzungsmittel, das dir über basisgesundheitsorientierte Ernährung drüber hilft. Es gibt kein Melatonin-Nahrungsergänzungsmittel oder irgendeine Meditation, die dir hilft, wenn es in deinem Schlafzimmer 25 Grad hat und draußen rennen die ganze Nacht, weiß ich nicht, die Wärmepumpen und du kriegst kein Auge zu. Es bringt da der beste Trainingsschuh nichts, wenn du im Training einfach irgendwas trainierst. Also auch da wieder super, dass es diese ganzen Gadgets und Möglichkeiten gibt, ist cool. Motiviert auch viele Menschen dazu, mehr Sport zu machen oder sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber gerade im Breiten- und Hobbysport muss ich sagen, beobachte ich eher, dass in den Basics noch sehr viel Luft nach oben ist. Und wenn wir die einmal erledigt haben, dann können wir uns um die fancy Details mit modernen Technologien kümmern.
Ja, also das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Basics first. Also schauen wir, dass wir unsere Hausaufgaben machen und dass wir mal die Basics im Griff haben. Und dann geht es um die Kleinigkeiten und den kleinen Schrauben, die wir noch drehen können. Martin, wenn wir jetzt zurück auf die Trainerebene gehen, was glaubst du, welche Kompetenzen sollten sich Trainerinnen und Trainer jetzt aneignen, damit sie langfristig, also sagen wir mal die nächsten 10 Jahre, wirklich gut in ihrem Geschäft bestehen können? Hast du da eine Idee dazu?
Also ich würde sagen, Nummer 1 Kompetenz ist Schnittstellenfähigkeit. Was meine ich mit Schnittstellenfähigkeit? Also moderne Trainerinnen, vor allem wenn wir jetzt auch an den Leistungs- oder Spitzensport denken, arbeiten ja mit einer Vielzahl von Schnittstellen. Ich nehme jetzt mal die offensichtlichen her. Also du hast jetzt, wenn du einen ambitionierten Sportler betreust, ist der vielleicht hier und da mal bei einer Physiotherapie, ist der hier und da mal bei der Sportmedizin. Wenn es jetzt Richtung Spitzensport geht, gibt es vielleicht auch noch einen Verband, einen Verein, ein Management. Das heißt, du hast ganz viele unterschiedliche Schnittstellen. Und im besten aller Fälle, wenn du jetzt einen Sportler betreust, der langzeitverletzt ist, verbringst du als Trainer, als Trainerin ja die allermeiste Zeit mit denen. Also eine physiotherapeutische, medizinische Intervention ist ja im Idealfall anlassbezogen, also nicht kontinuierlich. Das heißt, die allermeiste Zeit ist der Sportler bei dir. Dementsprechend laufen auch die allermeisten Informationen oder sollten die allermeisten Informationen bei dir zusammenlaufen. Und mit Schnittstellenkompetenz meine ich jetzt, dass es nicht mehr reicht, aus meiner Sicht, für einen modernen Trainer, dass du über deinen eigenen Bereich Bescheid weißt, sondern dass du auch über die anderen Bereiche insoweit Bescheid weißt, welche Sprache wird dort gesprochen, welche Informationen werden dort benötigt von mir als Trainer, aber welche Informationen kann ich auch mir von dort über diese Schnittstellen einholen. Ich gebe da jetzt vielleicht ein Beispiel, damit man sich was darunter vorstellen kann. Also wir haben jetzt vor allem in den Bereichen Sportmedizin und Sportphysiotherapie sehr enge Kooperationen, weil wir vor allem in diesem Rehab- und Prehab-Bereich, also so klassische Trainingstherapie, sehr, sehr viel machen im letzten halben, dreiviertel Jahr. Und da ist für uns einfach ganz wichtig, dass unsere Partner wissen, was wir im Training machen, was sind unsere Trainingsprinzipien, nach welchen Prinzipien arbeiten wir, welche Informationen erheben wir im Training, und mit diesen Informationen umgehen können und dass diese Informationen auch den Weg über diese Schnittstellen finden. Das heißt, wir sagen zum Beispiel Sportlern von uns, wenn du zum Physiotherapeuten gehst, du nimmst deinen Trainingsplan mit, den wir trainieren. Du sagst den, du besprichst den durch. Wenn sozusagen wir ganz auf Nummer sicher gehen wollen, dann erfolgt diese Ansprache direkt. Also wir kommunizieren mit zum Beispiel der Sportphysiotherapie, weil natürlich, wissen wir eh, Kommunikation 101, also desto mehr Stellen die Kommunikation nimmt, desto mehr Informationsverlust ist potenziell gegeben. Das heißt, bestenfalls weiß der Sportler selbst Bescheid und kann die Informationen mitnehmen. Wenn wir ganz auf Nummer sicher gehen wollen, dann direkte Kommunikation. Und das Gleiche geht aber im Kreis, also auch in die andere Richtung. Unser Ziel wäre dann, dass aus der Physiotherapie dann auch wieder Information zu uns kommt. Hey, diese jene Belastungsverträglichkeit ist aktuell gegeben, was jetzt irgendeine passive Struktur betrifft. Bitte, weiß ich nicht, senkst du das Volumen im Bereich der Sprünge oder nehmt die Struktur außer oder was auch immer, damit wir das dann in der Trainingsplanung wieder berücksichtigen können und der Sportler eigentlich 360 Grad optimal betreut ist. Und so stellen wir das in Zukunft auch bei modernen Trainerinnen vor. Jetzt haben wir zum Beispiel das Thema psychische Gesundheit noch gar nicht angesprochen. Das ist immer noch ein bisschen ein Tabuthema. Auch eines, wo ich ehrlicherweise sagen muss, da sind wir nach wie vor nicht so gut aufgestellt, wie ich mir das jetzt vorstelle für unser Team. Das heißt, auch da wäre es mein Ziel mittelfristig, dass wir, wenn wir im Training wahrnehmen, dass es vielleicht auch im psychischen Bereich Themen gibt, die wir wahrnehmen, aber halt nicht lösen können. Also als Sportwissenschaftler, als Trainer, als Trainingstherapeut bin ich weder befähigt noch in der Lage, ein potenzielles psychisches Problem zu lösen. Dafür gibt es andere Professionen, die da bestens ausgebildet sind dafür. Auch da möchte ich eigentlich an der Schnittstelle, eine gute Schnittstelle haben, die funktioniert, wo ich Sportler weiter übergeben kann, aber nicht sagen muss, so, jetzt löst du mal psychologisches Problem oder psychosoziales Problem, wenn es wieder gut geht, kommst wieder, sondern ich möchte eigentlich die Betreuung aufrechterhalten können und zusätzlich über Schnittstellen auf andere Kompetenzen zugreifen können. Und diese Schnittstellenfähigkeit sehe ich jetzt nicht nur im Bereich dieser klassischen Positionen, die jetzt sehr viel mit Training zu tun haben, sondern halt auch im digitalen Bereich. Also das heißt, ich muss jetzt vielleicht nicht selber eine Software programmieren können, aber wenn ich grundsätzlich verstehe, wie Software denkt, wie Apps funktionieren, wie Daten erhoben werden, verarbeitet werden, also ein grundsätzliches Verständnis für Datenverarbeitung, für Statistik, für Softwarearchitektur, und da muss ich jetzt nicht gleich einen Bachelor in Informatik machen, ja. Da kann ich gezielte Fortbildungen machen, da kann ich mir Blogs durchlesen, da kann ich mir YouTube-Videos anschauen, da kann ich mir Podcasts anhören, damit ich mal ein grundsätzliches Verständnis habe, wie denkt ein Softwareentwickler über ein sportwissenschaftliches Problem. Also wenn ich jetzt das Beispiel hernehme, Luki, der da gerade mit unseren Freunden, die Software-Developer sind, an dieser App arbeitet, da sind beide Perspektiven wichtig. Der Software-Developer muss verstehen, was für Aufgabenstellungen haben wir da bei diesem HIIT-Training? Was für Variablen wollen wir da erheben? Warum ist es wichtig, dass die in einer gewissen Geschwindigkeit zur Verfügung stehen, verarbeitet werden, wieder ausgespielt werden? Und gleichzeitig muss der Sportwissenschaftler verstehen, okay, welche Grenzen gibt es da in der Softwareentwicklung? Also warum funktionieren welche Prozesse so und so? Und wenn beide sich gegenseitig verstehen, dann kann jeder seinen Job machen und am Ende des Tages wird ein gutes Produkt rauskommen. Und deswegen glaube ich, diese Schnittstellenkompetenz, dieses Verständnis für andere Welten, immer wieder mit dem Hintergrund, was ist das Ziel von dem Ganzen? Wir wollen unseren Sportlern optimale Betreuungsmöglichkeiten bieten. Und desto mehr Kompetenzen beteiligt sind, desto besser. Und wenn wir als Sportwissenschaftler oder Trainerinnen uns da als zentrale Schnittstelle verstehen, die mit unterschiedlichen Kompetenzen zusammenarbeiten, dann werden wir, glaube ich, auch in Zukunft richtig, richtig gute Ergebnisse für unsere Sportlerinnen, die uns anvertraut sind, abliefern können.
Ja, das ist jetzt interessant. Eigentlich reden wir hier über Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Aber wie wir sehen, geht es hier jetzt wieder um Auffassungsvermögen, um Problemlösungskompetenz, um Kommunikation, um Zuhören, um Empathie. Also alles Soft Skills eigentlich, die wir brauchen, um eben diese Schnittstellenfähigkeit auch optimal zu ermöglichen.
Genau, Erich. Also es ist sowohl in der Software als auch in unserer menschlichen Software geht es immer ums Gleiche. Die notwendigen Daten oder die wichtigen Daten müssen zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Qualität an der richtigen Stelle sein. Und das gilt jetzt für Softwarearchitektur genau gleichermaßen wie für zwischenmenschliche Kommunikation. Also desto mehr Informationen ich von meinem Sportler kriege, die ich brauche, in der richtigen Qualität, zur richtigen Zeit, desto besser ist halt auch meine Trainerleistung. Nicht? Und in der zwischenmenschlichen Beziehung bedeutet das halt, dass ich entsprechende Tools habe, mit denen ich kommunizieren kann. Desto mehr mir mein Sportler vertraut, desto mehr wir gemeinsame Sprache sprechen, desto besser wir einander verstehen, desto mehr Informationen kriege ich aus meinem Sportler raus und in meinen Sportler rein, ja, wenn wir das jetzt wieder so irgendwie systemisch betrachten wollen. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch in der Technologie auch. Ich muss wissen, welche Sensoren brauche ich, um welche Daten zu erheben, wie muss ich die in der Software verarbeiten und wie kann ich die dann wieder ausgeben, damit sie halt zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, in der richtigen Form zur Verfügung stehen. Das ist eigentlich immer das gleiche Prinzip.
Genau darum wird es ja auch gehen in deiner Keynote auf der Trainer-Convention, auf der Online-Trainer-Convention Ende September. Vielleicht kannst du unserem Publikum noch einen kleinen Einblick geben, was sie dort erwartet, wenn sie sich in die Fortbildung einbuchen.
Genau, also mir ist in dem Vortrag wichtig, die positiven Aspekte und die Chancen in den Vordergrund zu stellen, dieser ganzen Entwicklungen, über die wir jetzt kurz gesprochen haben, ob das jetzt soziokulturelle Entwicklungen sind, aber auf der anderen Seite auch technologische Entwicklung und was das jetzt eigentlich für ein modernes Kompetenzbild von einem Trainer, von einer Trainerin bedeutet. Das heißt, in welchen Bereichen gibt es welche Chancen und Möglichkeiten, aber gleichzeitig auch verbunden mit der ehrlichen Message, ich muss mir die Kompetenzen halt erarbeiten. Also eine Chance allein reicht nicht, ich muss auch durchgehen durch diese Tür, die aufgeht und dazu brauche ich halt ein gewisses Kompetenzbündel. Und da möchte ich einfach den Teilnehmerinnen zeigen, welche Ansätze gibt es da, was ist State of the Art, wo kann ich mal anfangen, einen ersten Schritt zu machen, weil mir ist halt auch immer ganz wichtig, nachdem ich aus einem sozialwissenschaftlichen Background komme, weiß ich, dass der Mensch ganz generell in seiner Art ein Wesen ist, das sich vor Veränderung scheut. Das hat gewisse evolutionsbiologische Gründe. Und so eine Veränderung ist immer mit einem gewissen Widerstand verbunden. Und meine Aufgabe sehe ich jetzt als Vortragender dazu, diesen Widerstand ein bisschen einzureißen, indem ich versuche, komplexe Welten auf einmal einfache Grundzusammenhänge runterzubrechen, damit der notwendige erste Schritt gelingt. Wir wissen ja aus der Physik, ein Körper, der in Bewegung ist, will in Bewegung bleiben, aber um ihn einmal in Bewegung zu bringen, muss er die Trägheit überwinden und das gilt halt für einen Stein genauso wie für uns Menschen. Wir müssen aus dieser Trägheit, aus der Komfortzone mal ein bisschen rauskommen und da finde ich es immer wichtig, einerseits die Komplexität nicht zu negieren, schon darstellen, okay, wie schaut so die Gesamtschau aus, aber gleichzeitig das dann so einfach runterbrechen, dass wichtige erste Schritte gelingen. Lernziel ist es also, dass ich sowohl jetzt im Bereich dieser Social Skills, über die wir jetzt schon kurz gesprochen haben, Kommunikation, Führung, Vertrauensaufbau, ein paar ganz klar und sofort anwendbare Tools mitkriege als Trainer, als Trainerin. Also Dinge, die, wenn ich am Abend um 19, um 20 Uhr nach der Fortbildung meinen Laptop zuklappe und am nächsten Tag um 8 Uhr in der Früh habe ich ein Coaching, die ich sofort ausprobieren und umsetzen kann. Und das sind oft Bausteine, die oft klein erscheinen, aber wie so oft ganz viele kleine Musiksteine ergeben halt dann trotzdem ein großes, kraftvolles Bild. Also oftmals reichen schon kleine Dinge. Dinge, wo ich mir im ersten Moment vielleicht denke, ja, habe ich schon mal gehört oder ist mir eh bewusst, aber dieses sich das wieder bewusst machen und wirklich in die Umsetzung bringen, ist mir wichtig. Und auf der anderen Seite, was dieses Technologiethema betrifft, ich bin jetzt selbst kein Softwareentwickler, also ihr müsst euch nicht schrecken oder dürft euch nicht erwarten, dass wir da jetzt irgendwie ganz tief in das Thema KI eintauchen, aber auch da möchte ich die zeigen, die Chancen in den Vordergrund zu stellen. Was gibt es für Möglichkeiten, dort mein Portfolio als Trainer zu erweitern? Wo kann ich diese Tools proaktiv nutzen, um mir meine Arbeit zu erleichtern und dann das zu tun, was ich gern tue, nämlich beim Sportler sein, am Platz stehen, im Training sein, zu tüfteln und so weiter und so fort. Und es geht von Möglichkeiten, wie jetzt ChatGPT und andere Modelle zur effizienteren Literaturrecherche nutzen kann, bis hin eben zu so ein paar praktischen Beispielen, wie wir das jetzt auch nutzen oder auch schon beobachten, um ein bisschen diese Angst zu nehmen vor, boah, das ist alles so kompliziert und das ist alles so neu und das ist eher Gefahr für mich, hinzu, das als Chance zu begreifen und vielleicht den einen oder anderen kleinen Schritt einmal zu wagen, das auszuprobieren und für mich nutzen zu wollen.
Genau, und wie das manchmal so ist, wenn man einen kleinen Stein anstößt, kommen dann auch weitere Steine ins Rollen, bis es dann einen schönen Entwicklungsprozess gibt, und das ist ja dann auch unser Ziel.
Genau so ist das. Das wäre der Plan.
Ja, genau, das wäre unser Ziel. Und ja, dann freue ich mich, wenn unsere Hörerinnen und Hörer dann auch dabei sind bei deinem Vortrag und bei den vielen anderen tollen Vorträgen, die auf uns warten, von 26. bis 29. September. Und ich sage dir mal vielen Dank für den Einblick in deine Keynote und in das Thema vor allem auch. Es ist ja wirklich, da bist du wirklich sehr tief drinnen, was Trainerentwicklung betrifft. Und freue mich dann auf deinen Vortrag.
Ja, ich freue mich auch schon sehr, Erich. Danke auch, dass du dir wieder die Mühe machst, so eine tolle Trainer-Convention zu organisieren, bei der wir sehr gern wieder dabei sein oder bei der ich sehr gern wieder dabei bin, und kann das nur unterstreichen und nochmal aufrufen, alle, die diese Episode hören oder auch die vergangenen mit Tom und Lukas gehört haben, sichert euch das Ticket. Wir werden uns alle wirklich sehr bemühen, dass da viel Mehrwert für euch drinnen ist. Und ja, ich kann nur nochmal darauf hinweisen, desto mehr Kompetenzen ich als moderner Trainer, als moderne Trainerin habe, desto mehr Chancen werden sich für mich und meine Sportlerinnen ergeben. Insofern, ja, nutzt diese tolle Möglichkeit, die wir da über die Bewegungsakademie haben, euch fortzubilden, euch weiterzubilden, untereinander auszutauschen. Ihr werdet es nicht bereuen, ein Investment in eure Kompetenzen und in euer Wissen zu tätigen.
Lieber Martin, besser kann man das Gespräch nicht schließen. Ich danke dir dafür und wünsche dir alles Gute noch.
Bis ganz bald, Erich. Ciao, ciao.
erichfrischenschlager.com
Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.